Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. In Berlin wurde das internationale Literaturfestival eröffnet. Nach den Turbulenzen im vergangenen Jahr gab es da jetzt einen Neustart. Darüber werden wir gleich sprechen. Außerdem stellen wir den Podcast Tatort Kunst vor. Und wir hören vom cleversten Franz aller Zeiten, ein neuer Film nach den wunderbaren Büchern von Christine Nöstlinger. Das vergangene Jahr war turbulent für das internationale Literaturfestival Berlin und lieferte ungute Schlagzeilen. Angestellte des Festivals hatten sich nämlich über miserable Arbeitsbedingungen beschwert und über Machtmissbrauch geklagt. Und zwar Machtmissbrauch des Leiters Ulrich Schreiber, der das Festival 2001 gegründet hatte. Schreiber musste schließlich als Direktor zurücktreten. Lavinia Frey ist seine Nachfolgerin. Und jetzt gab es also einen Neustart beim Literaturfestival, das am frühen Abend in der Berliner Staatsbibliothek am Potsdamer Platz eröffnet wurde. Stefanie von Oppen war dabei und sie ist zu mir ins Studio gekommen. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
In welchem Rahmen hat denn diese Eröffnung jetzt stattgefunden?
Ja, diesmal fand die Eröffnung in der Staatsbibliothek am Potsdamer Platz in Berlin statt. Traditionell ist ja das Festival im Haus der Berliner Festspiele angesiedelt. Also das war schon mal eine Neuerung. Ja, und da tummelte sich heute die Berliner Literaturszene selbstverständlich und die ersten Autoren und Autorinnen aus dem Ausland waren auch schon da. Der Saal war komplett ausverkauft. Musikalisch wurde die Veranstaltung von Simin Simvati und ihrem Ensemble umrahmt mit einem sehr atmosphärischen Stück am Anfang und zwischendurch auch immer mal wieder. Das war auch ein ausgesprochen schönes Ereignis. Den Anfang machte an diesem Abend die Gewinnerin des Vorlesewettbewerbs des deutschen Buchhandels, Celia Spickhoff, mit einer Passage aus Pünktchen und Anton. Das ist ein Verweis auf eine Reihe von Lesungen anlässlich 90 Jahre nach den Bücherverbrennungen, die auch im Rahmen des ILB stattfinden wird. Ja, und dann gab es natürlich Grußworte der neuen Leiterin Lavinia Frey. Claudia Roth äußerte sich zum Thema Meinungsfreiheit. Auch der Kultursenator von Berlin, Joe Schiallo, war dabei, der den schönen Satz sagte, die Sprache ist die unsterbliche Seele der Kultur und erhob in seiner Rede hervor die Bedeutung auch des afrikanischen Kontinents im Zusammenhang mit der Literatur.
Francesca Melandri hat das Festival eröffnet mit einer Rede zum Thema The Ultrasound of Silence, der Ultraschall des Schweigens. Um welches Schweigen geht es denn der italienischen Autorin, Frau von Oppen?
Ja, das war in dieser Rede auf verschiedenen Ebenen zu lesen. Sie stieg damit ein, dass Schweigen das Ungesagte sei, also das, was in der Literatur zwischen den Zeilen mitschwingt. Und vielleicht hören wir sie selber mal ganz kurz dazu.
The deepest meaning, relevance, power of expression in the texts I create is very often not so much in the words which I write, but in those which I don't. The core of the text, its energy, if you will, lies not so much in the words as in the blank spaces between them. In it's what in left is what is in what is left implied, unsaid. The empty space, those silences, are where the communication between me, the author, and the reader can happen.
Ja, also sie sagt, die tiefste Bedeutung findet sich weniger in den Worten, die ich schreibe, als in denen, die ich nicht schreibe. Und die Energie des Textes liegt eher in den Leerstellen. Und an dieser Stelle beginne die Kommunikation mit den Lesern, mit der Leserin. Und im Anschluss an diese ersten Gedanken sprach Melandri dann aber mehr über die politische Dimension des Schweigens und widmete sich lange dem Entstehen der amerikanischen Demokratie, die sozusagen angesichts der Sklaverei entstanden ist. Also um diese Sklaverei herum war ein großes Schweigen und es wurden demokratische Ideen entwickelt, die aber eben immer noch in diesem Kontext standen. Und sie kam auch dann auf Russland zu sprechen. Also sie entwickelte sozusagen das Szenario des Kalten Krieges gewissermaßen, kam auch auf Russland zu sprechen und auf die Rolle der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg und wie die Rote Armee, bevor sie in Deutschland einmarschierte, tatsächlich schon diverse osteuropäische Staaten erobert hatte, also auch nicht nur heldenhaft daherkam, schlug dann aber den Bogen auch zum Ukraine-Krieg schließlich und ganz am Schluss hob sie noch mal Folgendes hervor.
I see my job as a writer to always listen very closely to what is left unsaid. To never be satisfied by beautiful words, not even when they are as lovely as liberty or peace. I love liberty and I love peace. But my job is to listen to the silence which even the most beautiful word can hide within itself. And then to give that silence a name.
Also sie sagte, ich sehe meine Aufgabe als Autorin darin, immer sehr genau hinzuhören und mich nie mit schönen Worten abzugeben, selbst wenn es so schöne Worte sind wie Freiheit und Frieden. Ich muss genau hinhören und dann der Stille einen Namen geben.
Im Anschluss an diese Eröffnungsrede von Francesca Melandri gab es auch eine Diskussion, unter anderem mit Navid Kermani. Worum kreiste diese Diskussion?
Ja, tatsächlich schloss das sozusagen an diese Schweigen-Idee. Und Navid Kermani in diesem Zusammenhang wies zum Beispiel darauf hin, dass wir zwar vor der Haustür diesen furchtbaren Krieg in der Ukraine haben, aber dass eben im Schweigen versunken ist der Krieg in Äthiopien, bei dem immerhin 400.000 Menschen gestorben sind im vergangenen Jahr. Und dann prangerte er auch an, und das wohlgemerkt vor den Ohren von Claudia Roth, die da im Publikum saß, dass das Auswärtige Amt massiv Gelder für die Goethe-Institute einspart, was eben auch in dem Zusammenhang, dass die internationale Lage so schwierig ist, ein ganz großer Fehler sei in seinen Augen. Ja, und Franziska Melandri war es auch nochmal wichtig hervorzuheben, dass es ja nicht immer die anderen sind, die all dieses Schweigen über alles decken, sondern dass sie natürlich selber auch Teil dessen ist. Also so kurz zusammengefasst war diese Diskussion. Vielleicht erwähne ich auch noch kurz die britische Jugendbuchautorin Manjie Mann, die noch mit dabei war, aber die eher nicht so sehr zum Zuge kam in dieser wirklich auch sehr kurzen Diskussion.
Angekündigt war von der neuen Leiterin eine kuratorische Neuausrichtung dieses Internationalen Literaturfestivals Berlin ILB. Ist denn zumindest in Umrissen schon klar, wie diese Neuausrichtung aussehen kann?
Ja, vielleicht ist erstmal wichtig zu erwähnen, dass natürlich jede Menge Prominenz, also bei dem jetzigen Festival, das noch auch mitgeprägt wurde von Ulrich Schreiber. Da muss ich auch noch kurz erwähnen, Ulrich Schreiber wurde immer wieder gedankt an diesem Abend. Also er ist wirklich sehr gewürdigt worden nochmal. Und das Festival, so wie es jetzt ist, ist ja auch weitestgehend noch auf seinem Mist sozusagen gewachsen.
Also ein guter Abtritt.
Es ist ein guter Abtritt für ihn. Und es sind jede Menge Prominente dabei, wie immer. Salman Rushdie, Irene Vallejo, Jeffrey Eugene Diss, Daniel Kehlmann, Jana Bastasic und so weiter, Nino Haracivili. Und ganz wichtig ist auch, dass es wieder einen sehr großen Schwerpunkt für Kinder und Jugendliche gibt. Und das ist ja auch eine der vielen Ideen, die Schreiber da eingebracht hat. Aber für Lavinia Frey gibt es natürlich in Zukunft schon viele Visionen, wie sie das Festival gerne gestalten möchte. Vor allem hat sie immer wieder sehr betont, dass ihr die Atmosphäre unter den Mitarbeitern ausgesprochen wichtig sei. Und sie stellt sich vor, dass in Zukunft die Autoren und Autorinnen, die ja so weit anreisen, einfach länger bleiben und mehr in Kommunikation miteinander treten. Und überhaupt Kommunikation ist ein ganz wichtiges Stichwort. Es soll eben auch mit dem Publikum sehr viel mehr kommuniziert werden. Auch schon bei diesem Festival, aber auch in Zukunft.
Das Internationale Literaturfestival Berlin. Von der Eröffnung berichtete Stefanie von Oppen. Besten Dank. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Wir sehen euch auch ohne Licht. So hieß im vergangenen Winter ein Hashtag, mit dem die Menschen in der Ukraine den russischen Angriffen auf die kritische Infrastruktur trotzten. In Anlehnung daran hat die Künstlerin Nadja Kabi-Linke ihre Ausstellung in Berlin im Hamburger Bahnhof genannt, Seeing Without Light. Nadja Kabi-Linke ist die Tochter eines tunesischen Vaters und einer ukrainischen Mutter. Aufgewachsen ist sie in Tunesien und den Vereinigten Emiraten. An der Pariser Sorbonne hat sie promoviert. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern in Berlin. Und für ihre Ausstellung Seeing Without Light hat sie sich mit den verdrängten und verborgenen Spuren von Gewalt und Unterdrückung beschäftigt. Simone Reber hat die Schau bei Licht betrachtet.
An den weißen Wänden hängen schwarze Rechtecke wie die dunklen Schatten von Gemälden. Die einen im Hochformat, die anderen im Querformat. Erst wenn man nah herantritt, sieht man die Kratzer, die Übermalungen und Kerben in der Oberfläche. Schon 2018 hat Nadja Kabi-Linke im ukrainischen Nationalmuseum Kiew eine Sammlung von Gemälden entdeckt, die in den 1930er Jahren im Zuge der stalinistischen Säuberungen aussortiert worden waren.
Ich war interessiert an diesem Spetsfond, weil die Schicksale dieser Werke, die in diese Sammlung gelandet sind, haben irgendwie erzählt die Geschichte, eine der Episoden der traurigen und schwierigen Geschichte der Ukraine, sprich die stalinistische Repression.
Sagt Nadja Kabi-Linke. Mit Hilfe eines ukrainischen Historikers hat sie die Geschichte der Bilder in den Archiven der Ukraine recherchiert.
Diese Sammlung wurde geschaffen, um Werke zu zerstören. Auch die Künstler, die diese Werke geschaffen haben, nicht alle, aber ein großes Teil wurden verhaftet, getötet. Ein Teil von denen waren Lehrer in der Kunsthochschule. Ihre Studenten wurden auch getötet.
Nadja Kabilinke ist eine Spurensucherin, eine Ausgräberin und Entdeckerin. Für die Ausstellung ließ sie die Leinwände aus der Spätzfondsammlung taktil reproduzieren, mit einer Technik, wie sie für Sehbehinderte verwendet wird. Jetzt sollen sehbehinderte Mediatoren den Besuchern die schwarzen Gemälde erklären. Blindstrom vor Kasimir heißt die Arbeit, weil Kasimir Malevich zu den Künstlerinnen und Künstlern gehörte, die von den Sowjets verfolgt wurden.
Er wurde in Knast gestellt, gefoltert und als Folge dieses Leiden von der Sowjetregime ist er gestorben. Malevich in vielen Museen, wie andere ukrainische Avantgarde-Künstler wie Sonja Delaunay, David Burliuk, Doroschenko, sind immer noch als russische Avantgarde bezeichnet.
Auch die deutsche Geschichtsschreibung zum Zweiten Weltkrieg, sagt Nadja Kabilinke, folgt der sowjetischen Propaganda, die lautet,
dass die Ukrainer waren Kollaborateure in größer Mehrheit und sie waren diejenigen, die die schmutzige Arbeit für die Deutschen gemacht haben und die Juden getötet haben. Was mich interessiert ist, wie die Deutschen diese Propaganda 1:1 genommen haben, weil natürlich passt es.
Spätzfond, die Bezeichnung des sowjetischen Geheimdienstes für die Sammlung unerwünschter ukrainischer Kunst aus den 1920er und 30er Jahren, erinnert gespenstisch an den Begriff der Spezialoperation des ausgebildeten Geheimdienstlers Wladimir Putin. Die Kunst kann ein Mittel sein, um über die Gegenwart nachzudenken, sagt Sam Bardawell, einer der beiden Leiter des Hamburger Bahnhofs.
So by looking at the episode of attack on culture in the Ukraine, ironically by
the Soviet. Wenn wir uns diesen Angriff auf die Kunst und Kultur in der Ukraine anschauen, dann versuchen wir mit Hilfe der Vergangenheit die Gegenwart zu verstehen. Dabei kann man über die Widerstandsfähigkeit nachdenken, die Kunst befördert, über die Rettung und Bewahrung der Kunst als einen Weg, eine kulturelle und politische Position zu behaupten, die sich gegen diese Unterdrückung stellt.
In Berlin hat Nadja Kabilinke die Einschusslöcher aus dem Zweiten Weltkrieg von den Häuserwänden abgepaust. Ihre Suche nach den Spuren verschwiegener Traumata geht bis zur häuslichen Gewalt. In der Arbeit Impunities, Straflosigkeit aus dem Jahr 2012, sind die Abdrücke verwundeter Haut auf Glasträgern zu sehen. Dazu die Sätze verletzter Frauen. Ich wollte nicht, dass er mir wehtut, deshalb habe ich mich geschnitten. Wenn man diese Offenheit gegenüber Unterdrückung und Ungerechtigkeit sieht, versteht man das Wort, das die Künstlerin verwendet, wenn sie den Schock des Krieges beschreibt. Raumlosigkeit.
Literally, ich wusste nicht, was rechts, links, geradeaus, soll ich mich jetzt hinsetzen, mich hinlegen, kann ich vor den Kindern weinen? Was mich gerettet hat, ist eine Sache, ist zu helfen. Helfen war mein Weg, mir zu helfen. Deswegen, ich habe direkt mein Atelier zur Verfügung gestellt und wir haben das umgewandelt in eine Kita. Das hat wirklich mich gerettet, die Kinder haben mich gerettet.
Seeing Without Light. Die Ausstellung über Dunkel und Licht ist in den feinsten Nuancen von Schwarz und Weiß gehalten. Die einzelnen Werke sind nur mit fließenden Vorhängen aus dünnen Schnüren voneinander getrennt. Die Leinwand als Haut, die Haut als Erinnerungsträger, die Berührung der Zeiten. Alles ist durchlässig und miteinander verbunden. Bei Nadja Kabilinke ist die Empfindsamkeit das Gegengift zu Gewalt.
Seeing Without Light, die Arbeiten von Nadja Kabilinke, zu sehen im Hamburger Bahnhof. Simone Reber berichtet, der Hamburger Bahnhof natürlich in Berlin. Diese Woche kommen zwei sehr unterschiedliche deutsche Filme ins Kino. Einmal der Kinderfilm Neue Geschichten vom Franz nach den Geschichten von Christine Nöstlinger und dann der Dokumentarfilm Jazz Fever, The Story of German Jazz. Interessant wird sein, ob diese Filme am Wochenende beim zweiten Kinofest sehr gefragt sein werden. Da zahlen die Besucher in den teilnehmenden Kinos nämlich nur 5 €. Vielleicht ist die Nachfrage nach diesen neuen Geschichten vom Franz erfreulich groß. Jörg Taschmann, diese Geschichten spielen wieder in Wien. Ist das ein Film, der sich in erster Linie an Kinder richtet?
Das ist ja durchaus. Also ich würde sagen, so für Kinder ab 8, aber auch nur so bis 11, also schon fast 12, 13-Jährige, glaube ich, für die ist es dann schon wieder fast zu kindlich, was da verhandelt wird. Es geht um Franz, der hat ein Problem. Seine besten Freunde sind schwer verkracht, also Gabi und Herbert. Und nun steht er unglücklich dazwischen und versucht irgendwie immer mal Zeit mit ihr, mal Zeit mit ihm zu verbringen. Aber das funktioniert natürlich nicht. Und dann hat er eben eine Idee, wie er einen Waffenstillstand erreichen könnte. Und jetzt hören wir mal kurz rein.
Und dann hat der Franz eine Idee, aber keine gute.
Es geht um die Frau Berger. Ich habe sie beobachtet, wie sie nach einem Einbruch nach Hause gekommen ist.
Finger weg! Ich habe doch schon immer gewusst, dass mit der was nicht stimmt.
Das ist noch lange kein Beweis.
Das müssen wir eben sammeln. Für so eine Aufgabe braucht es ein Team.
Ja, es geht eben darum, dass es mehrere Einbrüche gegeben hat und nun meint der Franz, das könnte ja die etwas schräge Nachbarin gewesen sein. Und damit sind erstmal wieder alle versöhnt, weil Detektivspielen macht natürlich Spaß. Und sind eben die drei plötzlich wieder ein Herz und eine Seele. Aber ob sie die richtige verdächtigen, das erfahren wir erstmal in den ganzen Film sehen.
Kinderfilme, die haben es ja schwer im Kino. Deshalb reden die Verleiher ja auch lieber von Family Entertainment. So richtig erfolgreich sind meistens nur amerikanische Animationsfilme oder ja Bestseller-Verfilmungen. Wo reiht sich denn diese deutsch-österreichische Produktion ein, Herr Taschmann?
Also ich würde sagen, das ist wirklich ein angenehmer Kinderfilm. Was wohltuend ist, ist, dass hier auf die üblichen Klischees dumme Erwachsene und ganz überschlaue, neunmal kluge Kinder so ein bisschen verzichtet wird. Es wird auch nicht mit besonderen Spannungselementen gearbeitet, was ja teilweise auch, gibt ja Kinderfilme, die sind schon fast wie Thriller aufgebaut. Die wollen ja auch schon so richtig Angst machen. Das hier ist alles nicht der Fall. Es geht wirklich um Freundschaft, Notlügen, die Kraft der Fantasie. Und das Problem ist nur, wenn man als begleitender Erwachsener damit reingeht, da erschließen sich einem nicht sehr, sehr viele Ebenen. Also es gibt natürlich gerade die Pixar-Filme, die haben eben dieses Tolle, dass die zwei, drei Ebenen haben, verschiedenste Generationen ansprechen. Das hat man natürlich manchmal auch bei anderen Filmen, die sich Kinderfilme nennen, aber wo man vielleicht wieder eintauchen kann in seine Kindheit oder irgendwelche Ebenen hat, dass beide daran Spaß haben. Das würde ich sagen, ist hier nicht der Fall. Das ist wirklich noch einer Kinderfilm.
Neue Geschichten vom Franz. Ganz andere Geschichten erzählt der Dokumentarfilm Jazz Fieber, The Story of German Jazz. Wird da tatsächlich eine fiebrige Neugierde geweckt durch diese Geschichten?
Also man versucht mit diesem, es ist eher eine Dokumentation, ehrlich gesagt, als ein Dokumentarfilm. Für mich ist der große Unterschied immer, Dokumentarfilm ist wirklich was fürs Kino, was eben anders erzählt als Fernsehen. Das hier ist eine SWR-Produktion und das sieht man dieser Produktion auch die ganze Zeit an. Das ist sehr brav bebildert. Man sieht längst verstorbene deutsche Jazzgrößen wie Paul Kruhn oder Coco Schumann, die streckenweise über 10 Jahre tot sind. Da hat man irgendwelche Interviews hineingeschnitten, sieht auch Archivbilder und man will versuchen, so eine Geschichte des deutschen Jazz zu erzählen. Eben, wer es teilweise auch noch Jatz genannt wurde, wie sie sich Jatzer nannten. Das ist natürlich ganz amüsant, wer dann Jatz sagt und wer schon Jazz sagt. Es ist insofern auch interessant, weil man eben historisch vorgeht, mit Swing anfängt, die 30er Jahre, noch der Aufbruch, dann kam die Hitler-Diktatur, dann war Jazz eben verboten. Coco Schumann steht natürlich dafür als jüdischer Musiker, der in Theresienstadt und in Auschwitz war. Aber auch das wird dann wieder so brav bebildert, eben mit Archivbildern, die man schon 100 Mal in einer Dokumentation gesehen hat. Es ist also alles nicht sonderlich originell. Und dann versucht man eben auch zu zeigen, was Jazz mal war, dass es unterhaltsam war. Und dann haben sie eine Idee, indem sie nämlich junge Jazzmusiker zeigen. Aber das wird auch nicht konsequent durchgehalten.
Blickt denn diese Dokumentation ausschließlich zurück oder geht es auch um die Gegenwart oder vielleicht sogar auch um die Zukunft des deutschen Jazz?
Also die Frage wird dann irgendwann mal gestellt, hat der Jazz in Deutschland eine Zukunft? Und die ganzen alten Campen sagen, nee, das ist vorbei, das interessiert die Jugend nicht mehr. Und vielleicht um dem entgegenzusteuern, ist man bei einer sehr jungen Band dabei, die wirklich aus 20-Jährigen, N-20-Jährigen besteht und zeigt den aber dann immer auf iPads, diesen Film und diese alten Ausschnitte. Und das müssen die dann immer kommentieren. Und das wirkt sehr pädagogisch und das ist wirklich mehr so Lehrfernsehen. Das kann man vielleicht gut im Schulunterricht einsetzen, aber ich finde, auf der großen Leinwand hat das relativ wenig verloren, obwohl der inhaltlich natürlich durchaus interessant sind. Gibt auch ein paar ganz schöne Sachen, aber gerade die Musik kommt viel zu kurz. Sie wird wieder nur so häppchenweise präsentiert und ich finde, wenn man ein Fieber vermitteln will, dann muss man auch mal ein ganzes Jazzstück einfach mal für sich stehen lassen.
Klare Worte, zwei neue Filme, die jetzt in die Kinos kommen. Jörg Taschmann, vielen Dank. Und nochmal kurz der Hinweis, am Wochenende findet deutschlandweit das zweite Kinofest statt. Der Eintritt in allen Kinos, die da mitmachen, 5 Euro pro Film, eine gute Idee mit einer bestimmt guten Resonanz.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Christian Neugebauer.
Kulturstaatsministerin Roth hat in der Generaldebatte des Bundestags zum Haushaltsentwurf für das kommende Jahr den kulturpolitischen Kurs der Ampelkoalition verteidigt. Dazu gehöre unbedingt auch Teilhabe, sagte die Grünen-Politikerin. Teilzuhaben an kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen sei die demokratische Kulturpolitik, für die die Regierungsparteien stünden. Sie kämpfe für die Kultur und die Kultur der Demokratie.
Eine offene Gesellschaft lebt von Kreativität, lebt von widerstreitenden Ideen. Und dafür brauchen wir die Vielfalt der ganzen Gesellschaft. Brauchen wir Diversität, brauchen wir Respekt und Wertschätzung füreinander. Eine solche Kulturpolitik wird auch Widerspruch aushalten können und aushalten müssen.
Claudia Roth von Bündnis 90 Die Grünen. Protest gegen die Kulturstaatsministerin gab es von mehr als 200 Filmschaffenden aus aller Welt in einem offenen Brief. Grund ist die geplante Absetzung von Carlo Chatrian als künstlerischem Leiter der Berlinale. Unterzeichnet haben den im US-Magazin Variety abgedruckten Brief unter anderem Martin Scorsese, Angela Schanelek und Christoph Hochhäusler. Sie kritisieren das, Zitat, schädliche, unprofessionelle und unmoralische Verhalten von Kulturstaatsministerin Roth. Sie habe Chatrian trotz der Zusage einer Vertragsverlängerung zum Rücktritt gezwungen, heißt es. Ein Sprecher der Kulturstaatsministerin erklärte, Roth bedauere sehr, dass Chatrian nun nicht mehr für eine Weiterarbeit bei der Berlinale zur Verfügung stehe. Das neue Studioalbum der Rolling Stones, Hackney Diamonds, soll am 20. Oktober erscheinen. Das teilte die Band bei einem PR-Event in London mit. Die Musiker Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood wurden in einem Theater im Stadtteil Hackney von US-Talkmaster Jimmy Fallon befragt und präsentierten während des Livestreams ihre neue Single. Am Montag hatten die Stones lange schwelende Gerüchte bestätigt, dass sie nach 18 Jahren wieder ein Album mit eigenen Songs veröffentlichen würden. Bei zwei Titeln ist noch Schlagzeuger Charlie Watts zu hören, der im August 2021 gestorben war. Gitarrist Keith Richards sagte, natürlich würden sie Charlie Watts unglaublich vermissen.
It's ever since Charlie's gone, it's different, of course. Yeah. He's number four. Of course he's missed them incredibly. Yeah. But thanks to Charlie Watts also, we have Steve Jordan, who was Charlie's recommendation for if anything should happen to him. Steve Jordan's your man. And also, you know, he's been a friend of ours. I've worked with Steve. So it was a kind of natural progression.
Aber, meinte Richards auch, den jetzigen Drummer Steve Jordan hätte Watts selbst empfohlen, falls ihm irgendetwas passieren sollte. Und Jordan sei ein Freund, also sei es eine Art natürlicher Verlauf.
Der Kunstmarkt ist riesig. Jedes Jahr werden weltweit Milliarden umgesetzt und auf diesem Markt tummeln sich die echten Sammler aus Leidenschaft, aber auch Millionäre, für die Kunst ein Investment ist, dann die Angeber, die Schönen und Reichen und die reichen Aderbeis. Ein schillerndes Business also und meist auch ein sehr diskretes. Käuferinnen und Käufer wertvoller Kunstwerke bleiben gerne anonym. Es gibt immer wieder gefälschte Bilder, die im Umlauf sind und dann selbstverständlich die Sammler, die ihr Haus niemals für Außenstehende öffnen. In einem neuen Podcast blicken Reporterinnen und Reporter des Deutschlandradios hinter genau diese Fassade. Tatort Kunst heißt der Podcast. Er erzählt exklusiv über exklusive Fälle, über die die Kunstwelt lieber nicht so gerne spricht. Investigativer Journalismus, aufwendig recherchiert und spannend präsentiert. Rahel Klein ist neben dem Deutschlandfunk-Kulturchefreporter Stefan Koldorf eine der Hosts von Tatort Kunst. Sie hat selbst mit ermittelt und kann uns also sagen, was wir von diesem neuen Podcast erwarten dürfen. Sie ist zugeschaltet. Hallo, schönen guten Abend, Frau Klein.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
An welchem Tatort sind Sie denn schon unterwegs gewesen?
Ich war an einem Tatort, der eine wirklich sehr, sehr dunkle Vergangenheit hat. Meine Recherche hat mich unter anderem nach Dachau geführt, an den Ort des ersten Konzentrationslagers, das die Nazis 1933 ja errichtet haben und was dann ja auch zur Blaupause für alle weiteren KZs werden sollte. Und da gibt es ja heute eine Gedenkstätte.
Ein Ort, an dem wirklich brutale Verbrechen stattgefunden haben an Jüdinnen und Juden, an politischen Gegnern, Homosexuellen, Sinti und Roma.
Ganz genau. Und davon zeugt dieser Ort auch noch ganz, ganz stark. Darüber kann man sich heute ausgiebig informieren. Und ich war dort eben mit dem langjährigen Archivar der Gedenkstätte verabredet. Der heißt Albert Knoll. Und ich habe mich mit ihm in seinem Büro verabredet und das ist mitten auf dem Gelände und da kann man über weite Teile des ehemaligen Häftlingsbereichs schauen.
Wo wäre jetzt die Porzellanmanufaktur gewesen?
Ganz links. Also das sieht man von hier aus gar nicht. Hinter diesen Bäumen, die Sie da im Hintergrund sehen, ist dann der SS-Bereich gewesen.
Mhm. Ja, der SS-Bereich, das war der größte Teil des KZs und das war auch abgetrennt vom Häftlingsbereich.
Und es war ein Ausbildungslager der SS. Also hier fand sozusagen die Schule der KZs statt. Hier wurden Wachleute für die KZs ausgebildet und es waren also viele, viele Baracken.
Und mitten in diesem SS-Bereich, in der Ausbildungsstätte für die Folterer, kann man sagen, gab es eine Werkstatt, in der Porzellan hergestellt wurde, auf persönlichen Wunsch von SS-Chef Heinrich Himmler.
Und was wollte er mit dieser Porzellanwerkstatt? Was sollte die mitten im KZ Dachau?
Ja, also ich habe jetzt mit Heinrich Himmler nie Porzellan verbunden. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber mich hat das durchaus überrascht. Nee, also Himmler hatte offenbar eine ziemlich große Vorliebe für Porzellan und wollte das unter anderem dafür nutzen, die Nazi-Ideologie auch im Alltag der Bevölkerung sichtbar zu machen. Also diese Werkstatt im KZ war Teil einer Porzellanmanufaktur, der Porzellanmanufaktur Allach München. Und die hatte sich Himmler quasi einverleibt, um dann ganz nach seinem Geschmack Porzellan, aber auch Keramik herstellen zu lassen. Und das Markenzeichen dieser Manufaktur, das waren so leicht modifizierte SS-Runen, die so ineinander übergegangen sind. Die finden sich unter jeder Figur.
Also diese SS-Runen, das waren ja die Erkennungszeichen der SS, der Schutzstaffel.
Ganz genau. Und diese Porzellanmanufaktur, die hatte zunächst eine Werkstatt in Allach, das ist ein Vorort von München. Und dann ab 1937 ein Werk im KZ Dachau, eben da im SS-Bereich. Da ist die Porzellanherstellung hinverlagert worden. Und da wurden dann, also es gibt natürlich viele Bilder auch davon, süße Tierfiguren hergestellt. Also Bären, Rehe, Dackel, aber auch politische Figuren, ein Hitlerjunge oder ein SS-Fahnenträger, Soldaten, alles Mögliche. Und die Sachen wurden zum Teil verkauft, aber das Allermeiste wurde von Himmler selber verschenkt. An SS-Mitglieder, zu Geburtstagen, zu Hochzeiten, an Staatsgäste oder auch als Preis bei Turnieren.
Insofern kann man sagen, die Porzellanmanufaktur ist nicht dafür eingerichtet worden, um mit Verkäufen großen Gewinn zu erzielen, sondern eben um ideologisch auf die Bevölkerung einzuwirken.
Ja, das war nochmal Albert Knoll. Also ich glaube, man kann sagen, Porzellan, um die Nazi-Ideologie auch in den Wohnzimmern zu verbreiten.
Unter welchen Bedingungen, Frau Klein, ist denn das Porzellan dort hergestellt worden?
Also am Anfang sind da zivile Arbeiterinnen und Arbeiter eingesetzt worden, zusammen mit Porzellankünstlern. Und später wurden dann aber immer mehr Häftlinge in der Manufaktur eingesetzt. Also diese Porzellanmanufaktur, die war nicht besonders wirtschaftlich. Die war wirklich ein Lieblingskind von Himmler, deswegen hat er da sehr viel rein investiert. Aber irgendwann sind die Arbeitskräfte ausgegangen, weil auch immer mehr Menschen an die Front mussten. Und Häftlinge waren dann einfach günstigere Arbeitskräfte.
Das ist ja Zynismus pur. Wertvolles Porzellan von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern hergestellt im KZ Dachau.
Absolut. Das ist, wenn man sich das heute vorstellt, total unfassbar, finde ich. Und diese Porzellanfiguren, die da entstanden sind, die werden bis heute für sehr viel Geld gehandelt. Also in Antiquitätengeschäften, auch mitten in der Dachauer Altstadt, auf Kleinanzeigen, bei Auktionen. Man findet überall Angebote für diese Figuren, die heute viel, viel, viel mehr wert sind als damals.
Und das ist ja jetzt wirklich das Überraschende auch. Was kosten denn diese Figuren? Welche Preise werden denn da aufgerufen?
Also wenn man sich so Tierfiguren ansieht, dann kriegt man die für ein paar hundert Euro. Das ist ein absolut Vielfaches von dem, was die damals wert waren. Andere Sachen werden für mehrere tausend Euro gehandelt. Also zum Beispiel so ein Trommlerjunge, so ein Hitlerjunge. Und ich habe aber auch Figuren gesehen, die für mehrere 10.000 Euro angeboten wurden.
Also Nazi-Devotionalien. Ist es denn in Deutschland legal, mit solchen Figuren zu handeln?
Ja, erstmal ist das völlig legal. Was man nicht darf, ist, dass man verfassungsfeindliche Symbole, also zum Beispiel SS-Runen, öffentlich zeigen darf. Aber wenn man die überklebt zum Beispiel und die dann verkauft, dann ist das erstmal völlig legal. Und dieser Handel, der findet auch nicht nur in Deutschland statt, sondern weltweit. Aber ich habe mir eben vor allem den Handel in Deutschland angesehen. Und ich wollte eben wissen, wie funktioniert dieser Handel mit Andenken aus der Nazizeit generell? Es gibt ja unglaublich viele Dinge aus der damaligen Zeit, die heute gehandelt werden. Wer sammelt solche Sachen überhaupt? Mhm. Und wie kann das sein, dass das gesetzlich ja offenbar möglich ist, bis heute mit Sachen aus dem KZ, die mit Hilfe von Zwangsarbeit hergestellt wurden, ja so viel Geld zu machen?
Ist dieser Fall jetzt, Frau Klein, exemplarisch für den neuen Podcast Tatortkunst?
Es ist auf jeden Fall ein Fall von Tatortkunst. Es gibt aber auch noch vier weitere Fälle. Also mein Kollege Sven Präger zum Beispiel, der versucht in einem Fall herauszufinden, wie man ein Originalbild von einer Fälschung erkennt. Also es hat dann in dem Fall nichts mit der Nazizeit zu tun, sondern ist ein anderer Themenbereich. Da gibt es ein Bild des deutschen Malers August Macke, der dieses Jahr bei Christie's in London versteigert werden sollte, wo aber nicht klar war, ob dieses Bild wirklich das Original ist oder ob es nicht vielleicht doch eine sehr gut gemachte Kopie ist.
Und wie funktioniert das? Wie findet man heraus, ob ein Bild echt ist?
Sven hat sich in dem Fall die Expertise des wohl bekanntesten, vielleicht muss man auch sagen, des berüchtigsten Kunstfälschers der deutschen Geschichte geholt, von Wolfgang Beltracchi.
Beltracchi, der wurde ja vor mehr als 10 Jahren zu, ich glaube, 6 Jahren Haft verurteilt. Meisterhaft hatte er viele Kunstwerke gefälscht und in Umlauf gebracht.
Ganz genau, unfassbar viele Kunstwerke, sehr, sehr bedeutender Maler. Seine Frau Helene hat ihm dabei geholfen. Und Wolfgang Beltracchi kennt sich natürlich aus. Und den hat Sven Präger in seinem Haus in der Schweiz besucht. Der konnte auf jeden Fall gute Tipps geben. Tatortkunst behandelt aber auch ungeklärte Besitzverhältnisse oder Kolonialkunst, die bis heute in deutschen Museen lagert und über die Museen oft ganz, ganz wenig nur wissen.
Aufklärerisch und spannend zugleich. 5 Fälle also im neuen Podcast Tatort Kunst. Den finden Sie ab morgen exklusiv in der DLF Audiothek App und ab dem 14. September dann überall, wo es Podcasts gibt. Rahel Klein vom Tatort Kunst. Dankeschön.
Danke.
Wie haben Sie unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gelebt in der DDR? Jüdische Remigranten, die sich bewusst für das junge sozialistische Deutschland entschieden haben. Sie hatten Vernichtungslager überlebt oder waren aus ihren Verstecken aufgetaucht. Viele kehrten auch aus dem Exil zurück. Und sie alle hatten eine Vision. Sie wollten eine neue Gesellschaft mit aufbauen. Viele waren schon vor 1933 überzeugte Kommunisten gewesen. Unter dem Titel »Ein anderes Land, jüdisch in der DDR« widmet sich das Jüdische Museum Berlin erstmals diesem wenig bekannten Kapitel der deutschen Nachkriegsgeschichte. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Eine doppelt verborgene Welt tut sich da den Ausstellungsbesuchern auf. Die meisten kennen weder das Leben in der DDR, einst abgezäunt und hinter Mauern, und erst recht unbekannt geblieben ist, wie es den Juden dort ging. 3.500 von ihnen lebten in der sowjetischen Besatzungszone. Die meisten zogen bewusst aus dem Exil dorthin. Sie wollten nach dem Überleben der Shoah ein anderes Deutschland aufbauen. Exemplarisch für sie steht diese Frau, die aus London in die DDR zog. Sie spricht in einem Audio der Ausstellung. Ihr Name wird nicht genannt.
Wir waren so überzeugt von der besseren Gesellschaftsordnung. Da sollte eben Religion und Rasse keine Rolle spielen. Das hat uns motiviert und hat einem Kräfte verliehen und eine Zukunft haben wir gemeint zu haben.
Und so zeigt das Ausstellungsplakat eine jüdische Mutter, Alice Zadek, in den 1950er Jahren in der gerade erbauten Stalinallee in Ost-Berlin, mit dem Neffen David und der Tochter Ruth. Heute erinnert sich Ruth Zadek an diese Szene.
Ich glaube, dass die Stalinallee eigentlich auch ein Symbol ist für den Aufbau, wie sie sich meine Eltern vorgestellt haben, ein neues, schönes, sozialistisches Land, in dem Juden frei leben können.
Die Familie Zadek ist eines der vielen Beispiele jüdischer Existenz in der DDR, die die Ausstellung in Fotos, Dokumenten, Bildern und Büchern verdichtet. Einblicke in das doppelt Verborgene. Fotos von der jüdischen Jugendgruppe beim Hora-Tanz, von der koscheren Fleischerei in Ost-Berlin, der Warenbegleitschein für Matzemehl, das Gästebuch der Gemeindebibliothek. Schon 1952-53 erlebten jüdisch-sozialistische Idealisten eine Atmosphäre antisemitischer Hetze mitten in ihrer Utopie. Viele flohen und nur einige hundert blieben übrig, wie zum Beispiel Renate Aris, die in den 1960er Jahren von Dresden nach Chemnitz zog, wo sie bis heute lebt.
In Chemnitz zum Beispiel, damals Karl-Marx-Stadt, war ich die 12., als ich dahin zustieß. Es gab 57 Überlebende, es lebten damals noch 11. Ich war so ziemlich die Jüngste oder überhaupt, hatte aber zu der Zeit auch schon Rente beantragt. Und wir hatten nicht ein einziges Kind. Wo keine Kinder sind, kann nicht viel entstehen an jüdischen Lebens. Wir haben versucht, unsere Religion zu leben, auch unbehelligt, und haben so Jüdischkeit erhalten, zum Glück.
Natürlich gab es auch unter den Juden in der DDR eine Pluralität, religiöse, säkulare, Sozialisten wie Gregor Gysi und Dissidenten wie Wolf Biermann. Die Ausstellung belässt all das nebeneinander. So entsteht ein Mosaik aus Eindrücken, aus Historie und Ästhetik der Zeit. Eine der Kuratorinnen, Martina Lüdecke, erläutert, warum die Ausstellung kaum deutet, sondern nur darstellt.
Das ist von unserer Seite aber ein Angebot an die Besucherinnen und Besucher, sich selbst aus diesen Dingen, die sie dort sehen, die Begegnungen mit den Objekten, mit den Biografien, sich selbst ein Bild zu machen oder selbst ein Fazit zu ziehen.
Den Besuchern bleibt kaum etwas anderes übrig, als bei Anna Segers oder Thomas Brasch nachzulesen, wie sie ihre jüdische Existenz im Osten verstanden oder warum sie sie verschwiegen. Ruth Zadek, einst das Mädchen auf dem Ausstellungsplakat, bittet die am jüdischen Leben in der DDR Interessierten:
Fragen Sie einfach nach, was es mit uns gemacht hat, auch die Träume der Eltern, dass sie kaputt gegangen sind. Wir stellen uns hier heute, wir zeigen einen Teil aus unserem Leben und glaubt doch nicht, verdammt nochmal, es ist einfach.
Am Ende bleiben also Rätsel übrig. Was bleibt, sind Fragen. Der Berliner Künstler Leon Kahane, geboren 1985 in Ost-Berlin, Enkel überzeugter jüdischer Sozialisten, denkt laut nach.
Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie sich ein Staat über Nacht mehr oder weniger zu einem antifaschistischen Staat entwickelt und die Tatsache, dass man auch ein NS-Nachfolgestaat war, darunter eigentlich vergraben wird, das muss aus meinem Verständnis heraus auch was mit den Menschen machen, mit den Jüdinnen und Juden, die in diesen Staat gehen, um ihn mit aufzubauen.
Wie konnten Juden diese Existenz in der DDR überhaupt ertragen, trotz aller Desillusionierung? Die Ausstellung im Jüdischen Museum Berlin regt an, darüber nachzudenken.
Bis Mitte Januar ist diese Ausstellung im Jüdischen Museum Berlin zu sehen, ein anderes Land, jüdisch in der DDR. Sebastian Engelbrecht berichtete. Ich möchte Sie auf einen Deutschlandfunk-Kultur-Podcast zu genau diesem Thema hinweisen. Jüdisch in der DDR, Gespräche über sozialistische Utopien und enttäuschte Hoffnungen.
Geht los, oder?
Ja.
Hühnersuppe ist ja Einstimmung aufs Thema. Ah, das okay. Heißt doch das jüdische Penicillin.
Extra das Auto gewaschen. Und getankt.
Genau genommen bin ich ein sehr vielfältiges Nichts. Mhm. Das wiederum für sich ist eine sehr jüdische Erfahrung.
Ich bin Marion Brasch und man hat uns ausgesucht, uns beide, Mutter und Tochter, weil wir ja diese jüdischen Wurzeln haben.
Bei dir merkt man immer auf der einen Seite, dass du eine Verbindung hast zu dem Jüdischsein deiner Familie, aber auch immer eine Distanz.
Gefahren finde, dass man irgendwie gefühlt noch auf der Autobahn ist und jetzt aber schon in 4 Minuten bei jemandem
und
zu Hause
ich aber falsch
und
gefahren
du die Ausfahrt verpasst hast. Ja. Na, dann dauert super. Das jetzt doch noch mal 10 Minuten länger.
Jüdisch in der DDR. Ein Roadtrip mit Lena und Marion Brasch. Produziert von Deutschlandfunk Kultur in Kooperation mit dem Jüdischen Museum Berlin.
6 Folgen ab kommenden Dienstag in der Deutschlandfunk-Audiothek-App. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons, heute von Ulrike Timm.
Hier ist noch immer alles möglich, frohlockt Katja Nikodemus. Sie zieht in der Zeit eine Zwischenbilanz der Filmfestspiele von Venedig, wo das Kino mit tollsten Gedankenspielen und Paralleluniversen aufwarte. Was will man mehr? Der deutsche Beitrag »Die Theorie von allem« passt da perfekt hinein. Eine kühne Spekulation in Bildern, findet Nikodemus. Rätselhafte Dinge passieren in diesem Film. Menschen verschwinden, andere gibt es mehrfach. Kurzum, ein abgefahrenes Gedankenspiel, bei dem eine wissenschaftliche Arbeit eine Rolle spielt, die nach nichts weniger als dem Schlüssel zu allem sucht. Und auch wenn ihre Augen vor lauter Kino langsam viereckig sein müssen, wirft die Zeitkritikerin noch einen Blick auf die Stadt im Filmfieber. Hier Pizza in Badehose, da große Robe im Scheinwerferlicht. Der Streik der amerikanischen Filmschauspieler hat die Szenerie in Venedig verändert, scheint an der Ausstrahlung des Festivals aber erstaunlich wenig zu kratzen. Läuft man am Palazzo del Cinema vorbei, scheint es mehr Festivalgäste und Schaulustige als je zuvor zu geben. Dann rollt eben ein Ferrari zum roten Teppich, als Abgesandter von Michael Manns Film über den Gründer der Automarke. Auf Pressekonferenzen spricht sich die globale Filmcommunity für den Kampf der Schauspieler aus. Die Kinowelt solidarisiert sich mit dem Streik und der Laden brummt. Soweit die Zeit. Dass der Laden so sehr brummt, ist aber auch ein Problem für Venedig. Deshalb will die Stadt Eintritt verlangen. Ab 2024 sollen Tagestouristen einen Obolus entrichten. Zumindest an einigen Tagen. Bislang nur ein Versuchsballon, um die Plage, so nennt man dort die Tagestouristen, einzudämmen. Die Maßnahme wird keines der drängenden Probleme der Lagunenstadt lösen, prophezeit die Taz, auch wenn es natürlich klasse wäre, man würde etwas seltener beim Flanieren in das Pizzastück eines am Boden essenden Backpackers treten. Mit der Frankfurter Allgemeinen betreten wir einen ruhigeren Ort. Den Garten und das Haus des russischen Komponisten Sergei Rachmaninow, beglückend wiederhergerichtet in Luzern und für Musik, Forschung und Bildung gedacht. Rachmaninow, oft nur als Schöpfer schwülstig virtuoser Klaviermusik verkannt, die lautstark über alle Tasten sprintet, Rachmaninow offenbart sich da in erstaunlichen Facetten, sogar als politischer Mensch mit dem absoluten Gehör für die Zukunft, meint Jan Brachmann. So beobachtete der Komponist 1914 mit grauen Pferdewagen mit den zur Musterung anrückenden Reserveeinheiten, besoffen bis zum Umfallen, und sprach vom schweren Bewusstsein, dass wir, gegen wen immer wir Krieg führen mögen, niemals Sieger werden. In der derzeit trostlosen Weltlage, in der viele Entscheider wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine auch zur russischen Kunst Abstand suchten, gelinge jetzt in Luzern ein starkes Plädoyer für Rachmaninow. Politisch, ideengeschichtlich, vor allem aber künstlerisch, meint die Frankfurter Allgemeine. Und damit noch einmal kurz zur Zeit, in der der scheidende Cheflektor des Verlages C.H. Beck, Detlef Felken, die Veränderungen des Buch- und Verlagswesens während seiner langen Laufbahn beschreibt. Paul McCartney oder Bob Dylan etwa hätte er zu Beginn seiner 23-jährigen Amtszeit nicht unbedingt als Autorin in seinem Verlag gesehen. So lernt man eben dazu. Bescheiden tritt Felken hinter seine Autoren zurück und sagt der Zeit: Mein Werk haben andere geschrieben. Das ist es, was von der Arbeit als Programmchef bleibt. Die Bücher, die etwas bewirkt haben und hinter die man nicht mehr zurück kann. Sagt's und macht sich mit einem Bonmot vom Acker und auf in den Ruhestand, das wir Ihnen ans Herz legen und das jetzt auch für diese Kulturpresseschau gilt. Ich höre als Optimist auf.
Der Blick in die Feuilletons von Ulrike Timm. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Rölke. Guten Abend.